Ich muss euch was ganz Faszinierendes erzählen. Vor 2 Wochen etwa ist ein neuer Artikel oder ist eine neue Zeitschrift, die Science, die alle paar Monate rauskommt, rausgekommen mit einem wunderbaren Artikel. Und dieser Artikel handelt von einer verkohlten Schriftrolle. Diese Schriftrolle wurde in den 70er Jahren in En-Gedi, das ist am Toten Meer in Israel, gefunden. Und man hat sie dort in einer niedergebrannten Synagoge gefunden. Die Synagoge wurde im 6. Jahrhundert nach Christus niedergebrannt. Und man hat in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, tatsächlich viele, viele Jahrhunderte später, dieses kleine Pergamentstück gefunden, ungefähr so groß. Und es war verbrannt. Und man hat es angefasst und es fing an sofort zu zerbröseln. Man hat es in eine Kiste gelegt und hat gesagt, damit können wir nichts anfangen. Es scheint eine Schriftrolle zu sein. Es scheint sogar eine Torah-Rolle zu sein, die in jeder Synagoge vorhanden war, damals wie heute. Das heißt, sie beinhaltet die 5 Bücher Mose. Ihr seht das Stückchen, da konnte man nicht viel mit anfangen. Vor 2 Jahren haben Wissenschaftler in Israel und in den USA angefangen, mit einer neuen Methode diese Schriftrolle zu entziffern. Und was haben sie gemacht? Sie sind ins Krankenhaus gegangen, haben dort mit einem CT-Scan Stück für Stück diese Schriftrolle gescannt. Dann haben sie eine Software drüber laufen lassen und die hat in dem CT-Scan die einzelnen Papierrollen identifiziert. Das war das Rote, was wir gerade gesehen haben. Und hat eben die aneinander gesetzt. Dann hat man die Software genommen und hat sich dieses Papierrolle, eben nur dieses eine Blatt genommen. Und dann hat eine Software dieses Papier auch noch auseinandergedreht, damit es ein gerades Blatt Papier ist. Hat dann mehrere Stücke in den verschiedenen Schichten das gemacht, die zusammengepackt und ist dort gelandet. Und jetzt können die Leute, das waren die Wissenschaftler zuerst in den USA, die haben das sich angeguckt, haben gelesen, haben gesehen, oh, das ist eine Sprache, die wir nicht kennen. Haben das wieder den Kollegen in Israel geschickt. Die haben sich das angeguckt und die sind fast hinten übergefallen. Sie konnten plötzlich Worte und Passagen aus dem 3. Buch Mose, 1. Kapitel, lesen. Sie konnten durch diese Methode plötzlich wieder Schrift lesen. Das Faszinierendste an der ganzen Sache ist, diese Schriftrolle ist aus dem 6. Jahrhundert, wahrscheinlich sogar noch früher, aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und jetzt kommt's. Sie haben das mit ihrer heutigen Bibel verglichen und haben festgestellt, dass sogar die Zeilenlänge und die Anzahl der Zeilen exakt noch dem entspricht, was man heute in der Originalsprache, in der hebräischen Bibel hat. Es hat sich nichts geändert. Keine Fehler, keine Textkorrekturen. Es ist exakt die gleiche Schrift bzw. die gleiche Sprache, der gleiche Text. 600 nach Christus. Heute haben wir 2016. Es hat sich nichts geändert. Ist es nicht faszinierend? Es geht heute um genau dieses Wort. Nicht um dieses exakt, aber es geht um die Bibel. Könnt ihr euch noch erinnern? Annegret hat eben einen Text gelesen. Vor dem letzten Lied. Das ist bekannt als die Seligpreisung. Das hat Jesus das ist in den Evangelien überliefert. Das hat Jesus uns zugesprochen. Könnt ihr euch noch an was erinnern? Was hat bei euch resoniert? Welche von diesen Seligpreisungen? War es das über die, die verfolgt sind? Oder die, von denen der Frieden ausgeht und die Kinder Gottes genannt werden? Das ist zum Beispiel das, was bei mir hängen geblieben ist. Das hat mich beeindruckt. Ja, dass Jesus uns zuspricht, die von denen Frieden ausgeht, die werden Kinder Gottes genannt werden. Was hat bei dir resoniert? Was hat bei dir etwas zum Klingen gebracht? Oder hast du es vielleicht gar nicht so richtig mitgehört, schon wieder vergessen? Das Interessante ist, wir haben alle den gleichen Text gehört. Aber jeder hat etwas Unterschiedliches wahrgenommen. Mancher vielleicht gar nichts, andere ein Vers, ein Wort, ein Gedanken ganz besonders. Und das ist das Faszinierende an der Bibel. Und ich glaube, dass Gott die Bibel heute noch dazu benutzt, zu uns zu sprechen. Und ich glaube, dass Gott seinen Heiligen Geist gebraucht, jedem Einzelnen etwas mitzugeben, wenn wir in diesem Buch lesen. Wir können alle die gleichen Buchstaben lesen, die gleichen Worte hören, aber wir können ganz unterschiedliche Sachen aufnehmen, ganz unterschiedlich davon lernen, davon berührt sein. Diese Seligpreisungen haben Leute über die Jahrhunderte immer wieder gelesen. Jetzt ist die Frage, ab wann ist das denn nun noch wirklich Lesen und Hören oder ein Reininterpretieren, was gar nicht mehr im Text drinsteht? Also es fängt ja an damit, selig sind die, die geistlich arm sind vor Gott oder die ihre Armut vor Gott erkennen. Vor 150 Jahren etwa, da haben Leute gesagt, naja, ist doch klar, Religion und Glaube ist nur was für die, die nicht ganz richtig im Kopf sind. Die ein bisschen geistig arm sind. Ja? Die es nicht richtig drauf haben. Wir mit unserer Vernunft wissen, was Sache ist. Die das nicht begreifen können, die halten sich eben an sowas fest. Das hat Jesus ja auch schon erkannt, können wir ja lesen. Oder vor 300 oder 400 Jahren haben manche Fürsten gesagt, okay, ich bin der Friedensbringer. Und wie haben sie den Frieden gebracht? Mit Krieg. Sind durch die Länder marschiert und haben gesagt, ich bin im Namen Jesu unterwegs und bringe Frieden. Durch Morden, Plündern, Erobern. Ist das noch eine erlaubte, eine nachvollziehbare, eine verständliche Interpretation dieses Textes? Oder können wir da sogar sagen, ja Mensch, da hat ja Gottes Geist dann ganz schön zu dieser Person gesprochen. Ab wann ist es meine eigene Interpretation und wie lange ist es einfach, ja, Gottes Reden? Wie kann ich das überprüfen, ob meine Gedanken, die ich habe zu so einem Text oder zu jedem anderen Text, wie kann ich überprüfen, dass es noch Gottes Wort ist und Gottes Geist ist, der mir Sachen sagt oder meine eigenen fixen Ideen oder meine eigenen Gedanken? Diese Frage hat sich vor fast 500 Jahren auch Martin Luther gestellt. Und wir wollen heute uns wieder, so wie Nancy das angekündigt hat, eins von diesen Solas angucken. Sola Scriptura, allein die Schrift. Luther war auch in einer Zeit, in der das Wort Gottes, die Bibel, wirr ausgelegt wurde und jeder nach Gutdünken sie interpretiert hat. Er lebte in einer Zeit, wo die meisten Leute noch keinen Zugang zur Bibel hatten, sondern nur einen indirekten Zugang hatten, indem sie zum Beispiel in Kirchen gegangen sind und dort ein Pastor, ein Priester, ein Prediger war, der ihnen das vorgelesen hat. Das Monopol der Lehre aus der Bibel war bei der Kirche. Es herrschte die Meinung, dass man die Bibel auf verschiedene Arten auslegen kann. Es gab so die vierfache Auslegung der Schrift, wovon auch eine sehr bildliche war. Also eine übertragene, wo man gar nicht mehr mit den Worten gearbeitet hat, sondern immer nur auf einer anderen Ebene darüber nachgedacht hat. Und das Interessante war, dass häufig sogar die Kirchenmänner selber überhaupt keine Ahnung von der Bibel hatten und selber gar nicht wussten, wie sie sie lesen sollten. Weil sie selber entweder nicht wirklich lesen konnten, das Lateinische nicht lesen konnten, denn sie war ja nur in Latein, die Bibel. Und so war es eine Zeit des Wildwuchers von Meinungen, Glaubensüberzeugungen, Irrlehren, irgendwelchen Glaubensrichtungen. Und jeder interpretierte die Bibel irgendwie so, wie er wollte. Und der sie verstand und lesen konnte, der nutzte sie zu seinem eigenen Vorteil. Nicht jeder, aber viele. Häufig war die Interpretation der Bibel politisch motiviert, denn man konnte natürlich dieses Machtinstrument Glauben nutzen, um seine eigene Herrschaft auszubauen, um seinen Machtbereich zu vergrößern. Als Beispiele, das kennt ihr vielleicht aus der Geschichte von Martin Luther, war der Ablasshandel. Man hat festgestellt, dass in Rom nicht genug Geld ist, um den Petersdom zu bauen. Also hat man gesagt, na, die Schrift lehrt doch, wir können den Menschen Vergebung ihrer Sünden zusprechen. Und wir machen das einfach so, sie bezahlen uns was und wir sprechen ihnen das dann zu. Zack, war der Ablasshandel geboren und die Kassen der Kirche wurden voll. Die Geschichte bzw. die Tradition der Kirche, die Lehren der Kirche, wurden damals auf ein Niveau gehoben, was genau gleich dem Level der Bibel war. Also wenn ein Priester und vor allen Dingen wenn der Papst etwas verkündete, dann war das genauso wichtig und genauso gültig wie die Bibel. Und das hat Luther nicht gefallen. Luther prangerte diese Praktiken an, vor allen Dingen die Auslegung, die Kirche hatte. Und der Kirche gefiel das natürlich gar nicht. Den Obersten gefiel es nicht, sie hatten Angst um ihre Macht, um ihr Geld, um ihren Einfluss. Und sie stellten Luther vor ein Gericht und sagten, Luther, Martin, wenn du nicht widerrufst, dann wirst du entweder mit dem Kirchenbann belegt oder, was viel schlimmer war damals, du wirst für vogelfrei erklärt. Und wenn du für vogelfrei erklärt wirst, bist du morgen wahrscheinlich schon tot, weil irgendjemand dich umbringt. Aber Luther hielt eisern an seiner Meinung fest. Und es ist ein Satz von ihm überliefert, der sehr bemerkenswert ist. Ich lese ihn uns vor. Wenn ich nicht durch die Zeugnisse der Schrift oder einen einleuchtenden Vernunftsgrund überzeugt werde, denn weder dem Papst noch seinen Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie häufig geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bleibe ich an die von mir angeführten Schriftworte gebunden, die Bibel. Und solange mein Gewissen gefangen ist von den Worten Gottes, kann und will ich nicht widerrufen. Dagegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Gott helfe mir. Amen. Vielleicht habt ihr es schon mal im Religions- oder Geschichtsunterricht gehört. Das ist der berühmte Satz, der von Luther übermittelt wird, den er dort vor den Kirchenobermännern genannt hat. Was waren Luthers Prinzipien, die er vertrat, um genau gegen dieses vorzugehen, gegen diese willkürliche Auslegung der Bibel und den Missbrauch des Wortes Gottes? Erstens, Luther hat gesagt, die frohe Botschaft steht in der Bibel und allein in der Bibel. Und die Bibel selber, das Wort Gottes an uns, ist hinreichend, um uns die Heilsbotschaft von Christi zu vermitteln. Und sie bedarf keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen. Die frohe Botschaft steht in der Bibel. Und wir brauchen keine extra Bücher, die uns das erklären, auslegen, verstehen lassen, beziehungsweise es noch anders interpretieren. Das Zweite, was Luther gesagt hat, war, das war auch eine Reaktion auf einen Vorwurf, das war die Klarheit der Schrift. Damals wurde gesagt, naja, die Bibel hat ja auch manche Passagen, die sind nicht so einfach zu verstehen. Und ihr, liebes Volk, ihr könnt das sowieso nicht verstehen, ihr könnt ja auch nicht lesen. Aber wir weisen Kirchenmänner, wir können lesen, wir interpretieren es für euch und wir sagen euch dann, was diese dunklen Stellen in der Bibel zu bedeuten haben. Luther hat gesagt, alles Quatsch. Die Bibel ist ein umfangreiches Buch. Es gibt Stellen, die nicht ganz so leicht verständlich sind. Aber dafür gibt es Stellen in der Bibel, die genau diese Stelle interpretieren bzw. erklären. Ihr braucht keine Leute, die euch das erklären. Ihr könnt allein in der Schrift arbeiten. Natürlich war Luther auch ein Professor und hat selber über die Bibel gelehrt. Aber er sagte, die oberste Richtlinie, Richtschnur ist die Bibel, ist die Schrift. Und sind nicht irgendwelche Interpretationen von Papst, Priester oder sonst wem. Das Dritte. Er sagte, die Bibel hat eine Anwendbarkeit auf unser Leben. Sie ist relevant. Und er ging dieser Überzeugung ganz konsequent nach. Er übersetzte in wenigen Wochen die Bibel, das Neue Testament, das Alte Testament brauchte er ein bisschen länger, das ist ja auch länger. Und er übersetzte die Bibel in die deutsche Sprache. Das ist euch vielleicht allen bekannt. Luther hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Und damit war die Bibel das erste Mal für die Deutschen wirklich zugänglich. Denn es konnten nicht viele Latein. Sie konnten die Bibel plötzlich in ihrer eigenen Sprache lesen. Und Luther hat nicht ein hochtrabendes Deutsch genommen, sondern hat das Gossendeutsch genommen, hat das Deutsch der Kneipen genommen. Weil er gesagt hat, die Leute, die in der Kneipe sitzen, in den Gasthäusern, die auf der Straße leben, die in den kleinen Dörfern leben, die müssen die Bibel lesen und nicht irgendwelche theologisch gebildeten Leute. Ein Grundsatz der Reformation war, lies deine Bibel. Du hast sie zur Verfügung, lies sie. Allein, gemeinsam oder als Studium, aber lies die Bibel und prüfe nach, was du liest. Was hat dieses Ganze jetzt mit mir zu tun? Sola Scriptura. Sola Scriptura und ich. Es war jetzt ein schöner Geschichtsvortrag, ich weiß, schönen Dank für die Blumen. Ja. Was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen überlegen, okay, was hat das jetzt mit meinem Alltag zu tun? Was hat das vielleicht mit meinem Glauben zu tun? Oder mit meinem Weg, auf dem Weg hin zum Glauben? Mit meiner Skepsis gegenüber der Bibel? Ich arbeite bei Rolls-Royce und wir stellen Triebwerke her und dort werden Triebwerke nach Zeichnungen gebaut. Eine Zeichnung, das ist tatsächlich eine Zeichnung, ein Blatt Papier. Auch in heutigen Zeit von 3D-Technik und so weiter und digitaler Technik gibt es immer noch ausgedruckte Zeichnungen. Und auf diesen Zeichnungen ist alles vermerkt, was dieses Bauteil haben soll. Länge, Breite, Höhe, Material, irgendwelche Testeigenschaften, die durchgeführt werden müssen. Ganz viele Eigenschaften. Welche Bohrungen, wie tief, wie lang, wie breit, wie hoch, alles. Ja? Jetzt gibt es dort drauf auch immer Angaben zu Toleranzen. Denn niemand kann ein perfektes Bauteil fertigen, sondern Maschinen können immer nur eine gewisse Genauigkeit schaffen. Da stehen Toleranzen drauf. Vor einigen Wochen habe ich mir ein Bauteil angeguckt und habe einen Kollegen gefragt, Mensch, sag mir doch mal, was die Toleranz auf der Zeichnung für dieses Bauteil ist, damit wir entscheiden können, ob dieses Bauteil nun gut ist oder schlecht ist. Passt es nun innerhalb der Spezifikation oder nicht? Ist es ein nicht konformes Bauteil, was wir entweder zerstören müssen oder nacharbeiten müssen? Und er sagte, nee, die Toleranz ist plus minus 1 Millimeter. Ich sage, aha, okay, cool. Ja, plus minus 1 Millimeter, passt. Ist konform, das Teil. Und dann habe ich zum Glück gesagt, warte mal, der kann mir einen vom Pferd erzählen. Ja? Wo bin ich hingegangen? In die Zeichnung. Denn das ist das Maß aller Dinge. Bin in die Zeichnung gegangen, habe nachgeguckt. Und da stand leider 0,1 Millimeter. Damit war das Bauteil außerhalb der Toleranz. Ich möchte mit euch 3 Fragen diskutieren. Ich möchte euch fragen, kennt ihr die Bibel? Kennst du deine Bibel? Und wie verstehst du deine Bibel? Und das Dritte, wie wende ich die Bibel denn an? Ich kann euch sagen, es ist gut und richtig, zurückzugehen zur Zeichnung und nicht auf das zu hören, was andere dir sagen. Was ist, wenn ich dir zum Beispiel sage, dass wir einigen Irrtümern auch im volkstümlichen christlichen Glauben hinterherlaufen. Vielleicht sagt ihr, ja na klar, ich kenne doch die heiligen 3 Könige aus der Weihnachtsgeschichte. Was ist, wenn ich dir sage, waren erstens keine 3 und zweitens waren keine Könige? Oh, wirklich? Ja, lies nach, heute Nachmittag. Im Matthäusevangelium steht es, ganz am Anfang. Was ist, wenn ich euch sage, dass Jesus nicht im Stall geboren ist? Aber da steht doch, sie hatten keine Herberge. Ja, richtig, aber da steht nichts von Stall. Wisst ihr was? Es steht noch nicht mal was von Ochs und Esel. Interessant, oder? Aber in jeder Weihnachtsgeschichte muss natürlich Ochs und Esel vorkommen. Eva hat nie einen Apfel gegessen. Oder sagen wir mal, wir wissen es nicht. Es kann auch ein schöner Pfirsich gewesen sein. Oder Banane vielleicht nicht. Aber warum nicht? Es hätte auch eine Melone sein können. Ja, wir wissen es nicht. Es steht nur davon, dass eine Frucht am Baum hing. Kennst du deine Bibel? Liest du deine Bibel? Unsere Bibel ist ein Schatz, der vor uns liegt und der gehoben werden will. Ich hatte das Glück, im letzten Jahr etwas mehr Zeit zu haben, als ich als Pastor gearbeitet habe hier in der Kirche und hatte die Chance, die Bibel einmal im Jahr durchzulesen, also in dem letzten Jahr komplett durchzulesen. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein Schatz, den es zu heben gilt. Ich weiß, nicht jeder hat die Zeit, 4 oder 5 Kapitel am Tag zu lesen. Aber ich möchte dich ermutigen und einladen, einfach mal wieder die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, ja, ich will darin lesen. Ich versuche es täglich zu machen und ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Heute am Dienstagmorgen wollte ich mich hinsetzen, dann merkte ich, dass die Heizung kalt ist, wollte sie aufdrehen, hatte den Regler in der Hand und das Wasser kam raus und dann war Schluss vorbei mit meiner Zeit zum Lesen. Ja? Das passiert. Wir haben wahrscheinlich alle diese Erlebnisse, dass uns Dinge einfach dazwischen kommen. Aber ich kann euch nur ermutigen, lest die Bibel. Am besten einmal am Tag. Und ich möchte euch einfach ein paar bewährte Praxisbeispiele geben, die ich gehört habe und teilweise auch versuche umzusetzen. Das erste ist, sucht euch eine feste Zeit. Sagt euch, ich will einfach mehr von der Zeichnung Gottes erfahren und nicht nur von irgendjemandem was hören. Nicht nur die Predigt am Sonntag hören, sondern ich will es selber lesen, selber hören und verstehen, was Gott sagt und darauf vertrauen, dass Gott zu mir redet. Sucht euch eine feste Zeit. Ich mache es morgens. Manche sagen, sie sind abends fitter oder in der Mittagspause oder wenn gerade die Kinder in die Schule gebracht wurden. Such dir einen festen Ort und mach es zu deinem Ort. Dein Ort, an dem du dir Zeit nimmst für Gott, für sein Wort. Such dir eine gute Übersetzung. Es gibt viele Übersetzungen und wir haben eher das Problem, dass wir zu viele haben, als dass wir zu wenig haben. Es gibt einfach ein paar sehr gute Übersetzungen, die ich euch empfehlen kann. Es gibt dieses Buch, das ist auch hinten am Büchertisch, das ist die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. Es ist eine sehr wortgetreue Übersetzung, gleichzeitig aber auch sehr verständlich. Ich kann sie euch nur empfehlen, mir ist die sehr ans Herzen gewachsen. Die gibt es leider nur im Neuen Testament, noch nicht das Alte Testament, das heißt, ihr braucht noch eine zweite Bibel dazu. Aber der Text lohnt sich, kann ich euch nur empfehlen. Eine ähnlich gute ist die neue evangelistische Übersetzung oder Neue Bibel heute, das ist die hier. Die gibt es auch am Büchertisch zu bestellen. Die ist gerade nur im Neuen Testament da. Auch eine sehr schöne Übersetzung. Da war zum Beispiel auch eben der Text von Annegret draus. Und das ist zwar noch die alte Version. Ich kann euch nur empfehlen, auch mal zu überlegen, ob ihr euch die neue Luther-Übersetzung kauft. Das ist die alte. Ab 2017 gibt es eine neue. Die ist noch mehr auf die deutsche heutige Sprache ausgelegt. Ich kann euch nur empfehlen, bleibt nicht bei einer alten Übersetzung stehen, die euch nicht gefällt. Mancher sagt, ich möchte unbedingt die alte lesen. Wunderbar, lies sie. Ja? Aber ich weiß von vielen, auch von Kollegen, wenn ich mit denen über Bibel spreche, sagen sie, oh, ne, das ist doch so langweilig und nicht verständlich. Und dann sage ich, ja, dann nimm doch einfach eine, die du verstehen kannst. Eine Sprache, die du verstehst, die du selber sprichst. Also, bewährte Praxis, eine gute Übersetzung. Nicht einfach eine aus dem Schrank nehmen. Und vielleicht ist deine Konfirmationsbibel diese alte Luther-Übersetzung. Vielleicht suchst du dir einfach eine andere aus. Vielleicht hilft es dir, einfach vorne anzufangen und hinten aufzuhören. Viel Spaß. Es gibt gute Bibellesepläne, die entweder einen Teil der Bibel abdecken oder eben auch die ganze Bibel zum Beispiel in 2 Jahren oder in 3 Jahren durchgehen. So ein Bibelleseplan gibt dir ein bisschen Abwechslung. Wunderbar, wunderbare Sache. Wenn du sagst, oh, warte mal, ich will nicht mit der ganzen Bibel anfangen, ich will erst mal mit einem Buch anfangen. Soll ich vorne anfangen oder hinten anfangen oder genau in der Mitte? Ich kann dir sagen, fang mit dem Lukas-Evangelium an. Da machst du nichts falsch. Zweites Buch im Neuen Testament, steht ganz viel über Jesus drin, wunderbar zu lesen. In einer modernen Übersetzung zum Beispiel, in der ist es ein Genuss. Fast wie eine Geschichtserzählung. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe für mich gemerkt, wenn ich mich hinsetze und Bibel lese, dann kann ich und darf ich erwarten, dass der Text zu mir spricht. Also, dass ich nicht nur Wissen aufnehme, sondern dass ich wirklich erlebe, wie Gott durch diese geschriebenen Worte zu mir, zu meinem Herz, zu meiner Seele spricht. Und ich bete immer, bevor ich jetzt die Bibel lese, und sage, Gott, was willst du mir heute sagen durch das, was ich lese? Das mag vielleicht ein Text sein, den ich im ersten Moment nicht verstehe, aber du kannst es für mich übersetzen, dass es in meinen Alltag reinpasst. Und ich habe schon ganz tolle Sachen erlebt. Zum Glück führe ich so ein kleines Tagebuch und schreibe mir die Sachen auch auf und kann immer mal wieder nachgucken. Und gerade im Rückblick ist es toll zu sehen, was Gott alles tut. Und wie Dinge, Worte, die ich, wenn ich jetzt das zweite Mal lese, überhaupt nichts sagen, mir in dem Moment etwas gesagt haben und mir geholfen haben, mich auferbaut haben, mir eine Frage beantwortet haben. Gott redet durch sein Wort, durch die Bibel zu dir. Lass dir das nicht entgehen. Die zweite Frage. Wenn ihr anfangt, die Bibel zu lesen, wie verstehe ich denn die Bibel? Erstmal ist es völlig egal. Du brauchst keine andere Literatur, sonst irgendwas. Fang erstmal einfach an zu lesen. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte es aber auch ein bisschen mehr verstehen und vielleicht kann mir ja jemand auch dabei helfen, wenn ich sie lese, dann jetzt ist der zweite Punkt für dich. Wenn du gestern den Leitartikel in der Tageszeitung gelesen hast und ich den auch gelesen hätte, ich habe ihn nicht gelesen, und wir uns heute darüber unterhalten würden, würden wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Ansichten, Eindrücke und auch ein unterschiedliches Verständnis von diesem Text gehabt haben. Und das ist nur der Text, den gestern einer bei der Tageszeitung geschrieben hat, den wir gelesen haben. Was meint ihr, wie unterschiedlich die Eindrücke sind, das haben wir ja vorhin schon gemerkt, wenn wir einen Jahrhunderte oder Jahrtausende alten Text lesen. So wie die Seligpreisungen. Was kommt da alles ins Spiel? Da kommen Dinge ins Spiel, die uns einfach den Text mit einer anderen Brille lesen lassen. Jeder setzt eine andere Brille auf. Durch seine Erfahrung, durch seine Erlebnisse, durch seine Vorbildung, durch die Kultur, in der er lebt. Jeder liest den Text in einer anderen Art und Weise. Manche klammern sich sehr stark an Worte. Ein anderer ist eher daran interessiert, wie diese ganze Geschichte überhaupt aufgebaut ist. Und wenn ihr euch fragt, warum es so viele Kirchen in Deutschland und weltweit gibt, dann ist das häufig da geschuldet. Denn es gibt manche, die lesen das mit so einer Brille. Es gibt manche, die meinen, sie können ganz besonders tief gucken, wenn sie eine 3D-Brille aufsetzen. Und sehen alles natürlich viel tiefer und viel dimensionaler. Oder manche meinen, sie müssen erst ganz schön tief tauchen, um die Bibel richtig zu sehen, zu verstehen. Jeder von uns hat eine Brille auf, wenn er die Bibel liest. Und deswegen ist es gut, sich dessen bewusst zu sein. Es gibt die evangelische Kirche, die katholische Kirche, es gibt die Brüder, es gibt die Charismatiker, es gibt die Baptisten, es gibt die ganz Freien, es gibt ganz viele. Alle lesen die Bibel ein Stück anders. Wer hat denn nun recht? Wir tendieren heute dazu zu sagen, na, ist doch egal, was wir glauben. Hauptsache, du glaubst was. Es ist gut, wenn du deinen Glauben hast, ich habe meinen Glauben. Und dann kann jeder einfach das glauben, was er will. Ich sehe da drin eine Gefahr. Und ich glaube, dass es zum gewissen Grade ganz sicher unterschiedliche Brillen gibt. Ja? Jeder hat seine Brille und sieht auf natürliche Weise und versteht auf natürliche Weise die Bibel anders. Aber ich glaube, die Frage, die wichtig ist, die wir uns stellen müssen, ist, was lehrt die Bibel denn als Ganzes? Denn sonst kommt es zu Absurditäten wie den Ein-Bibelstellen-Zitierer. Da kommt einer an und sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten und wirkt seinem Nachbarn einen rein. Oder der Nächste kommt und sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, richtig, genau, und übt Vergeltung. Der Nächste kommt und sagt, hey, in der Bibel steht, alles ist mir erlaubt. So, let's go, let's do it. Ja? Oder der Nächste kommt und sagt, die Frau schweige. Und hat vielleicht ein Frauenbild, was überhaupt nicht dem entspricht, was in der Bibel mit diesem Text gemeint ist. Alles hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Also ab in den Irak. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt, sagte der Mann, der sich vor einem Jahr in Kenia den Löwen vorwarf und darauf hoffte und glaubte, dass Gott ihn retten würde und mit schwersten Verletzungen dann nachher von den Löwen weggerissen wurde. Selbstverherrlichung und Unsinn kann mit einstelligen Bibelzitaten ganz schnell zur Realität werden. Gefährlich wird es dort, wo ich einzelne Verse nehme und mich darauf stütze, danach handle oder zum Beispiel weitreichende Entscheidungen treffe. Oder noch viel schlimmer, eine ganze Theologie daraus mache. Und so manche Irrlehre, sowohl in der Kirche als auch in Sekten, als auch in verschiedenen Gemeinderichtungen, sind dadurch entstanden, dass einzelne Verse, die nicht durch die Gesamtheit der Bibel belegt werden konnten, genutzt wurden, um eine Lehre aufzubauen und zu vertreten. Was will die Bibel sein, was will sie nicht sein? Aber wie finde ich das heraus? Erstens, und das ist das Wichtigste, was ist die Mitte der Schrift? Und da hat Luther gesagt, lasst uns immer auf die Mitte der Schrift gucken, auf das, was sie eigentlich aussagen will. Und wer ist das? Was ist das? Es ist Jesus Christus und das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Mitte der Schrift. Alles führt darauf hin, dass Jesus Christus als Gottes Sohn auf diese Erde kam, um die Menschen zu retten und die zerstörte Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Das ist die Mitte der Schrift. Und jede Lehre, jede Ansicht, jede ethische, moralische Statement der Bibel muss darauf zeigen und darin begründet und darauf fokussiert sein. Okay? Was hilft noch? Ich glaube, dass wir manchmal etwas mehr auch zu dem Text wissen müssen. Und ja, ich weiß, dass nicht jeder von euch gerne ein Theologiestudium machen will, muss er auch nicht. Aber was muss ich zu einem Text wissen? Da gibt es eine theologische Disziplin, die heißt Hermeneutik, und da geht es darum, die Bibel richtig zu verstehen. Und manchmal ist das auch ein bisschen mühsam. Aber wenn ich diese Übersetzung nehme und diese Übersetzung nehme und eine bestimmte Stelle nachschlage, steht es hier anders drin als da. Und jetzt? Wer hat jetzt recht? Am besten, du gehst in den Urtext. Also lern Griechisch, lern Hebräisch, lern Latein. Nein. Du kannst so eine Übersetzung nehmen, aber gleichzeitig dir bewusst sein, dass jede Übersetzung auch schon ein Verständnis von Bibel voraussetzte. Das heißt, jemand hat diese Bibel übersetzt mit einer bestimmten Brille auf. Und diese genauso. Und deswegen finden wir teilweise Übersetzungen, die zum Beispiel alt sind, wie Luther von vor 500 Jahren, wobei das eine revidierte, aber nehmen wir mal die alte von Luther, da stehen Sachen anders drin, denn Luther war auch ein Kind seiner Zeit. Wir müssen uns fragen, für wen wurde denn der Text geschrieben? Anstatt zu sagen, naja, der gilt genauso noch heute. Es ist immer die Frage zuerst, für wen wurde der Text geschrieben? Und er wurde zuerst für die Menschen damals geschrieben. Die Bibel wurde für Leute damals geschrieben. Dann müssen wir uns angucken, okay, oder können wir uns angucken, wie ist denn der Satzbau, die Symbolik, die Textart? Wenn dir irgendwie Sachen auffallen, wie zum Beispiel, Saul ging in die Höhle, um seine Füße zu bedecken. Da sagen wir, warte mal, wollt ihr da schlafen gehen? Warum denn nur die Füße? Ja? Was heißt das denn? Dafür gibt es schlaue Bücher, meistens gibt es Studienbibeln, die sowas erklären. Das heißt, dass er eigentlich nur mal auf Klo musste. Das ist aber in der damaligen Sprache so ausgedrückt worden. Ja? Sowas kannst du nicht wissen, sowas kann ich nicht wissen, wenn ich nicht mich ein bisschen mit dem Text beschäftige. Keine Angst, ihr müsst nicht jeden Morgen ein Bibelstudium machen, aber es tut manchmal gut, auch sich das anzugucken und darüber nachzudenken und auch mal was nachzuschlagen. Genauso muss ich mich fragen, okay, was für eine Textart ist das? Warum wurde dieser Text geschrieben? Galileo Galilei hat gesagt, die Erde dreht sich um die Sonne und wurde deswegen hingerichtet. Warum hat die Kirche jahrhundertelang behauptet, dass sich die Sonne um die Erde dreht, genauso wie alle Planeten? Weil es in der Bibel drin steht, haben sie gesagt. In dem Psalm. Dort steht nämlich an einer Stelle, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Ja, jedenfalls haben sie es so interpretiert. Wollte der Psalmist damals, als er in einer Bildersprache ausdrückte, wie Sonne und Mond und die Natur geschaffen ist, wollte er damit naturwissenschaftlich festlegen, wie sich Sonne und Erde zueinander verhalten? Nein. Es ist genauso, wie wenn wir Asterix und Obelix nehmen und darin versuchen, die römische Geschichte zu ergründen. Die war nicht dafür geschrieben, es war zur Unterhaltung geschrieben. Genauso müssen wir auch Texte dahin prüfen. Was war der Sprachgebrauch früher? Wenn ich sage, wir müssen mal wieder eine Runde klönen gehen, dann versteht die Hälfte von euch nicht, was klönen ist. Ja? Ich komme aus Norddeutschland, da heißt das schnacken. Ja, schnacken wisst ihr auch nicht. Das heißt reden. Also ein bisschen Klönschnack machen heißt, sich einfach mal wieder treffen, eine Runde zu quatschen. Ja? Genauso gibt es Begriffe, die damals verwendet wurden, die wir heute nicht mehr so einfach verstehen. Wie war das Umfeld damals? Die Menschen, die Gepflogenheiten, die Kultur. Ich will euch das nochmal in diesem Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn deutlich machen. Ich wette, dass mehr als die Hälfte der Leute, die hier sitzen, sagen, naja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das hat doch auch Jesus zitiert, genau, und hat gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn war früher, aber ich sage euch jetzt, ne, das heißt ja, früher war Gott eben so ein bisschen auf Krawall und jetzt ist er der friedliebende Gott, weil ja Jesus gekommen ist und dadurch ist alles anders geworden. Das Alte Testament, das Böse, das Neue Testament, das Gute. Das ist eine weit verbreitete Meinung. Wenn wir uns aber den Text genau angucken, dann verstehen wir, dass dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn nichts mit Rache zu tun hat, sondern Gottes Fürsorge für die Menschen waren, die entweder bewusst oder unbewusst verletzt oder gefährdet wurden. Wenn zum Beispiel jemand einem anderen aus Versehen oder mit Absicht das Auge ausgestochen hatte, sagte das Gesetz, du musst jetzt für diese Person sorgen. Sie hat einen Arbeitsausfall, weil sie kann nicht mehr richtig gucken. Du musst für diese Person aufkommen. Damit war nicht gemeint, dass jetzt der andere dem anderen auch die Augen ausstechen darf. Zur Zeit Jesu haben die Menschen das aber genau dazu gemacht, haben diesen Vers benutzt als Rachegedanken, obwohl das eigentlich ein fürsorglicher Gedanke war. Und Jesus hat gesagt, Leute, ihr habt das nicht verstanden. Es geht nicht darum, Rache zu üben, sondern das war Gottes gute Fürsorge für euch. Ihr habt es zu dem gemacht, aber ich will euch sagen, es geht darum. Wer hat das vorher gewusst? Drei Hände. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, immer merken, wir haben eine Brille auf. Wir haben eine gewisse Annahmen, Vorstellungen, ein Verständnis. Und es wird immer Unterschiede geben und das ist auch in Ordnung so. Wichtig ist, und da komme ich jetzt dazu, Wir haben alle unterschiedliche Brillen auf und wir wenden die Bibel auch unterschiedlich an. Wie wende ich sie denn jetzt an? Das war jetzt alles theoretisch, ne? Wir lesen morgens die Bibel vielleicht und hoffen, dass Gott irgendwie zu uns redet. Wie wende ich die Bibel an? Das Erste ist, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir diese Brille aufhaben. Habe ich eine Haltung der Demut, wenn ich die Bibel lese? Auch ich kann falsch liegen. Herr, zeige du mir, was du mir heute durch dein Wort sagen willst und nicht, ich weiß genau, wie es richtig ist. Erkenne, dass auch du falsch liegen kannst und versuch immer wieder, wenn du die Bibel liest, darauf zu vertrauen, dass Gottes Geist dich auch leitet in dem, wie du die Bibel liest. Versuch nicht, einzelne Stellen rauszupicken und zu sagen, ja, ist doch ganz klar, in der Entscheidung hat Gott genau so zu mir gesprochen. Nein, vielleicht ja, aber prüf es mit der gesamten Bibel. Versuch nicht irgendwie dich, deine vor allen Dingen nicht krasse Lebensentscheidung, auf einen Bibelvers zu stützen. Kein Herauspicken von Bibelstellen, sondern eher die Gesamtbotschaft im Blick zu behalten. Wie beeinflussen uns denn unsere Erfahrungen oder auch manchmal meine Prägung, meine Sicht auf die Botschaft? Es hat häufig unsere Erfahrung, unsere Lebenserfahrung einen großen Einfluss. Wenn wir jetzt die Älteren unter uns hier fragen, wo hat Gott zu dir gesprochen? Dann werden sie andere Sachen sagen als vielleicht die jungen Leute. Und vielleicht kann sogar der gleiche Vers für eine ältere Person das bedeuten, für eine junge das. Mein Opa, von dem bin ich beeindruckt, der hat einen Vers, der so sein Lebensmotto geworden ist. Und den hält er so wichtig, weil er einmal eine Erfahrung gemacht hat, die ihn zu diesem Vers hingebracht hat. Das ist aus Josua, wo Josua ganz fest sagt, ist mir egal, was ihr alle macht, ich aber und mein Haus, also meine Familie, mein ganzer Hausstand, wollen dem Herrn dienen. Und das ist zu seinem Leitvers für sein Leben geworden. Du sagst vielleicht, und? Ja, interessiert mich nicht. Aber genau das ist es. Unsere Erfahrung, Lebenserfahrung prägt uns, auch Bibeltexte so oder so wichtig oder unwichtig zu halten, beziehungsweise auch zu interpretieren. Und Anwendungen heute können anders aussehen als vor 100 Jahren. Stellt euch vor, in Kriegszeiten und sie lesen von diesem Frieden, der kommen soll, nach dem wir uns sehen sollen. Oder dieses Sehnen nach Gerechtigkeit. Was meint ihr, wie das resoniert hat bei den Menschen, wenn sie in der Kirche saßen? Draußen herrschte 100-jähriger, 30er, 1. oder 2. Weltkrieg, egal was. Und den Leuten wurde gepredigt, es wird einmal ein Reich geben, dort wird Frieden herrschen. Das resoniert natürlich ganz anders, als wenn ich das euch erzähle. Euch haut das nicht von den Socken. Ja? Was muss ich euch sagen? Was muss Gott mir sagen, damit es mich von den Socken haut? Das wird was anderes sein als den Leuten damals. Das heißt, Gott wird uns immer wieder auch in unsere Lebenssituation andere Dinge hineinsprechen. Wie verstehe ich Gottes Botschaft an mich? Wie nehme ich es wahr? Ist für dich die Bibel etwas, wo du sagst, ja, Gott spricht zu mir, oder ist es einfach ein Buch, was alt ist, vielleicht sogar ganz gute weise Informationen hat? Liest du deine Bibel mit der Erwartung, dass Gott zu dir redet? Oder liest du deine Bibel als ein Buch, was gute Informationen enthält? Oder liest du deine Bibel als etwas, was starr und fest ist und das, was ich erkenne, das müssen auch alle anderen erkennen? Als letztes Beispiel, wer ist Jesus für dich? Wenn wir die Bibel lesen, können wir ganz viel über Jesus lernen. Und über die Jahrhunderte hinweg wurde Jesus schon zu allem Möglichen gemacht. Er war Kinderfreund. Er wurde zum Naturfreund gemacht. Er wurde zum Lehrer gemacht, zum Asketen, zum Herrscher, zum Ehrenmann, zur komischen Figur, zum Superstar, zum Kapitalisten, zum Sozialisten. Was ist er denn nun? Meist hat das Weltbild, die Gesellschaft, die Intention des Autors Jesus zu einem von diesen gemacht. Manche erfahren Jesus als Kuschelbär, als einen, den ich immer morgens in die Tasche stecke und der immer bei mir ist, damit es mir warm ums Herz ist. Ist Jesus das alles? Ja, in irgendeiner Weise ist er es, aber ist er das nur? Nein, er ist viel mehr als das. Aber er ist auch das. Wie ist er und wie erleben wir ihn? Das hängt ganz stark davon ab, wie wir ihn erleben durch unsere Brille. Die Bibel beschreibt ihn in einzelnen Versen genau als das, was wir hier haben. Man könnte argumentieren, dass Jesus sozialistische Gedanken hatte, genauso wie kapitalistische Gedanken. Aber ist es das, was die Bibel als Kernbotschaft uns mitgeben will? Sie will uns vielmehr mitgeben, dass Jesus eine Beziehung zu mir möchte. Dass Jesus der ist, der für mich sich aufgeopfert hat, um mich zu retten. Er stellt sich selbst als König vor. Er stellt sich selbst als ein Richter und gleichzeitig als Anwalt für die Menschen vor. Er stellt sich als das Opferlamm Gottes dar und gleichzeitig als der Löwe, der stark ist, um den Feind, das Böse, ein für alle Mal zu besiegen. Das ist jetzt vielleicht verwirrend, aber an wen glaubst du? An welchen Jesus glaubst du? Du kannst jeden Sonntag hier morgen nichts herkommen und wir werden dir verschiedene Facetten von Jesus zeigen. Aber ich kann dir nur empfehlen, schnapp dir eine Bibel und lies die Evangelien und entdecke, wer Jesus wirklich war und wer er ist und wer er für dich persönlich auch heute noch sein kann. Ich möchte dich mit einem Bibelvers ermutigen. Und das ist schon interessant, dass die Bibel selber uns dazu ermutigt, sie zu lesen. Es gibt einen ganz berühmten Vers, den kennen viele von euch. Der steht im 2. Timotheus 3, Vers 16. Und ich möchte euch diesen Vers lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort steht: Denn alles, was in der Schrift steht, das ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient und mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Die Bibel selber gibt sich das Zeugnis, es ist gut, die Schriften zu lesen. Es ist gut, da drin zu lesen. Ich weiß, es gibt viele Bücher über die Bibel und ich kann euch auch gute Bücher empfehlen, wenn ihr wollt, um noch mehr darüber, über das Umfeld der Bibel, über die Auslegung zu erfahren. Aber die Bibel ist besser. Das direkte Lesen ist besser. Gottes Wort und die Erwartung, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist leiten will, indem wir sie lesen. Schnappt euch eure Bibel und lest da drin. Amen.